Ja, da sind wir in der Adventszeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit den ganzen Nachrichten, die man da so mitbekommt. Der Einzelhandel läuft noch nicht an und die Umsätze stimmen noch nicht. Und ich weiß nicht, was eigentlich, du hast jetzt eben von deinem Enkel schon erzählt. Ich weiß nicht, wie man, also ich sehe auch so ein paar Personen, die schon mehr Grau als andere Farben auf dem Kopf haben. Also von da, es könnten noch mehr Enkel da sein. Also wenn man die mal fragen könnte, ob der Umsatz dieses Jahr stimmt, weiß ich auch nicht. Also zumindest unsere Kinder sind mit Omas und Opas bisher noch zufrieden, ne? Also das heißt, wir leben ja im Zeitalter der Likes. Von daher, nein, Quatsch. Also das ist ja das Schöne. Da darf man sich auch, glaube ich, nichts vormachen lassen. Das kann uns manchmal in die Irre führen mit diesem ganzen Like und Dislike, weil am Ende zählt doch die Beziehung, zählt die Liebe und die, die ankommt. Und das ist egal, wie viele Geschenke das sind. Aber die Frage, die ich heute mitgebracht habe, wie viel Großzügigkeit hältst du aus? Wie viel Großzügigkeit hältst du aus? Und gerade für Kinder ist das total sensibel. Ich weiß das noch, als ich klein war, mit meiner Schwester oder meinen Cousinen. Wer hat was an Weihnachten bekommen und hat der mehr oder hat der was Tolleres und all diese Dinge? Ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnern kannst, dass es in deiner Kindheit ähnlich war. Wir hatten vor ein paar Jahren als Familie, da waren wir mit der Familie meiner Frau, ein längeres Wochenende auf einem Bauernhof in Bayern. Und meine Schwägerin, die hat damals wirklich für Kinder bei einem Traumunternehmen gearbeitet, Stadlober. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, gehört Carrera dazu. Zum Beispiel, ne, also bei Carrera, glaube ich, gehen viele Männeraugen. Oh, man erinnert sich, da war was. Ja, also von daher, da hat sie gearbeitet und sie hatte zwei Funkferngesteuerte, also sie kam mal günstig dran, ne? Entwicklungsabteilung etc. Da kamen sie mit zwei funkferngesteuerten Autos dahin, ein drittes in Reserve und zwei der vielen anderen Nichten und Neffen, die damals schon geboren waren, die hatten zwei, hat davon hatten Geburtstag gehabt und die haben halt jeder so ein Auto bekommen. Und die anderen Kinder haben dann da gespielt und sicherheitshalber war das dritte Auto zum Spielen mit dabei, aber der Schaden war irreparabel. Warum kriegen die so ein cooles, funkferngesteuertes Auto und ich habe gar nichts? Also sie hat das dritte Auto dann noch verscherbelt, aber sie ist aus der Nummer nur rausgekommen, weil sie den beiden verschmähten eine Carrera-Bahn zu Weihnachten versprochen hat. Also muss man, Härtetest, Großzügigkeit, hat nicht so ganz geklappt. Aber da bin ich ja froh, dass wir alle erwachsen sind, ne? Wir haben damit keine Probleme mehr, oder? Das ist gut, ne? Also von daher, das ist schon das Spannende, wenn wir uns überlegen, was passiert mit dir, was passiert mit mir, wenn wir das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Wenn wir das Gefühl haben, wir werden nicht ausreichend gewertschätzt, so wie wir uns das eigentlich erwarten. Wieso kriegt der mehr Freiheiten, wichtigere Aufträge, mehr Aufmerksamkeit? Wieso darf der zu dem prestigeträchtigen Termin hinfahren, Präsentationen machen und ich nicht? Also, wir könnten das so lange die Liste weiterführen. Wir zanken uns nicht mehr um funkferngesteuerte Autos. Aber gefühlt ist dieser Lohngedanke, der ist nicht tot zu kriegen. Das Denken darüber, was mir zusteht, was ich verdiene, ist irgendwie immer ein Stück präsent. Jesus hat diesen Lohngedanken mit dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg einmal genauer unter die Lupe genommen und stellt uns am Ende vor eine spannende Herausforderung. Jesus erzählt uns diese Geschichte und er beginnt mit einem ganz normalen Arbeitstag. Also für alle, die eine Bibel dabei haben, ich lese nach der Basisbibel vor, ich lese die Verse aus Matthäus 20, die Verse 1 bis 7 einmal vor. Das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer. Er zog früh am Morgen los, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Lohn von einem Silberstück für den Tag. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder los. Da sah er noch andere Männer, die ohne Arbeit waren und auf dem Marktplatz herumstanden. Er sagte zu ihnen: Ihr könnt auch in meinen Weinberg gehen, ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Die Männer gingen hin. Später um die 6. Stunde und dann nochmal um die 9. Stunde machte der Mann noch einmal das Gleiche. Als er um die 11. Stunde noch einmal losging, traf er wieder einige Männer, die dort herumstanden. Er fragte sie, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten ihm, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er zu ihnen, ihr könnt auch in meinen Weinberg gehen. Also zunächst einmal muss man sagen, dass es hier, auch wenn das für uns ein bisschen ungewöhnlich ging, um die 11. Stunde, dass es damals, reden wir von 12 Stunden Arbeitstagen. Das war normal. Also gerade auch in diesen landwirtschaftlichen Zusammenhängen von 6 Uhr früh bis 18 Uhr abends. Und Jesus stellt einen reichen Mann vor, der vor allem einen Weinberg besitzt, um den es hier geht. Und in diesem Weinberg war es vermutlich Erntezeit, da der Besitzer auf einen Schlag viele Arbeiter brauchte. Denn zur Ernte brauchte und braucht man natürlich viele helfende Hände. Und ich meine, das ist nach wie vor im Weinbau immer noch so. Wenn Erntezeit ist, nimmt man jede Hand, die man kriegt. In Jesu Geschichte steht sogar so viel Arbeit an, dass der Besitzer insgesamt 5-mal zum Markt geht, um zusätzliche Arbeiter zu holen. Das war nicht weiter verwunderlich, weil der Besitzer oft erst so im Laufe des Tages abschätzen konnte, wie weit die hinkommen und wie viele Arbeiter er noch zusätzlich brauchte. Aber interessant ist, wie er mit den verschiedenen Arbeitern umging. Wenn ihr das noch so ein bisschen im Ohr habt, mit der ersten Gruppe, früh um 6 Uhr, macht er einen festen Tageslohn aus. Ein Silberstück, ein Denar. Das war damals völlig üblich. Standard, also jetzt nichts Außergewöhnliches, völlig normal. Und bei der zweiten Gruppe, da traf er gar keine Absprache mehr. Das heißt, er sagt nur, ihr kriegt einen angemessenen Lohn. Die Tagelöhner ließen sich darauf ein, weil es war besser als nichts. Und mit der dritten und vierten Gruppe macht er das genauso. Erst die letzte Gruppe ist wieder anders. Die müssen sich quasi kurz erklären, warum sie jetzt gar keine Arbeit nachgegangen sind über den Tag. Und das war wie eine Gruppe von Tagelöhnern, die scheinbar einfach Pech gehabt hatte und jetzt wenigstens noch ein bisschen was tun durfte. Aber auch die kriegen keine Lohnzusage mehr, aber für die war klar, okay, wenn wir irgendeine Chance haben, noch wenigstens irgend ein paar Cent zu verdienen, dann machen wir das. Wenigstens noch die eine Stunde. Und das Interessante ist, wenn man sich in diese Tagelöhner hineinversetzt, das ist ein System, was wir eigentlich nicht mehr so gut kennen. Also es gibt das heute noch, also bei uns im Wuppertal, bei uns in der Bergstraße um die Ecke, auf der Garte, da stehen wohl morgens immer irgendwelche Arbeiter aus anderen Ländern rum und warten darauf, dass sie jemand abholt, dass sie irgendeiner Arbeit nachgehen können. Aber eigentlich leben die meisten von uns oder lebten in Festanstellungen. Garantierter Lohn, gesicherte Arbeitsverhältnisse. Man muss nicht jeden Morgen neu drum bangen, kriege ich heute genug rein, kann ich irgendeine Arbeit finden, dass ich wenigstens meine Familie durchbringe. Das war damals eine ganz, ganz andere Unsicherheit. Kein Plan B, immer wieder bangen und hoffen, wird es reichen. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast in deinem Leben. Also ich erinnere mich noch sehr gut an meine Studentenzeit, wo ich teilweise sehr, sehr unterschiedliche Jobs wahrnehmen musste, um wenigstens genug Geld fürs nächste Semester zusammenzukriegen. Ja, von Paketdiensten, wo ich dann nachts LKWs entweder beladen habe oder entladen habe, bis hin zur Unimensa, und ich kann euch sagen, was eine Freude, den ganzen Tag 1000 Schnitzel auf Farbe zu braten. Super. Das macht Freude. Aber was man, wenn man halt einen Job braucht, dann machst du das. Du nimmst das, was du kriegst. Und das Interessante finde ich aber, solange du in dieser Unsicherheit bist, verlierst du die Dankbarkeit nicht. Das heißt, da bleibt eine gewisse Dankbarkeit für jeden dieser einzelnen Jobs, wenigstens die Chance zu haben, Geld zu verdienen, um über die Runden zu kommen. Und in Jesu Geschichte kommt es jetzt nach dem langen Arbeitstag zur Bezahlung. Und die Tagelöhner, die wurden nach getaner Arbeit Cash auf die Hand bezahlt. Und dabei gab es für sie eine faustdicke Überraschung. Ich lese euch das mal vor, die Verse 8 bis 12. Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Also kamen die Arbeiter, die um die 11. Stunde angefangen hatten. Sie erhielten ein Eis. Nein, Quatsch. Ein Silberstück. Zuletzt kamen die an die Reihe, die als Erste angefangen hatten. Sie dachten, ach, bestimmt werden wir mehr bekommen, doch auch sie erhielten jeder ein Silberstück. Als sie ihren Lohn bekommen hatten, schimpften sie über den Grundbesitzer. Sie sagten, die da, die als Letzte gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet. Aber du hast sie genauso behandelt wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet. Tja, Jesus geht hin und reduziert bei der Bezahlung die ganze Geschichte nur noch auf die Ersten und auf die Letzten. Von den anderen Gruppen ist gar nicht mehr die Rede. Es geht nur noch um die Ersten und um die Letzten. Und überraschenderweise beginnt die Bezahlung mit den Letzten, sodass also wirklich jeder mitbekommen musste, was da passiert. Die letzte Gruppe war wohl am gespanntesten und die erste Gruppe hat vermutlich mit nichts Hohem gerechnet und vielleicht nur so ein bisschen halbherzig hingeschielt, so nach dem Motto, bloß nicht verpassen, aber eigentlich, ich weiß ja, was ich kriege. Ne, aber, und als sie dann entdeckten, dass die nicht einfach ein Eis bekommen haben, sondern denselben Lohn wie sie, ein komplettes Silberstück, ein Denar, da wurden die wahrscheinlich hellhörig. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch? Damals Bescherung? Meine Eltern mit meiner Schwester und mir Bescherung gemacht haben, können wir so ein kleines Glöckchen. Dann war das Christkind da gewesen, hieß es immer. Also ich glaube, dass das bei denen auch so geklingelt haben muss. Bei den Ersten. Und was der dann schon, wie beim Pavlovschen Hund, an Gesabber darunter lief, was die dachten, was die für Träume hatte, das Kopfkino, das wäre bestimmt spannend gewesen, aber das erzählt Jesus leider nicht. Aber statt Klingelingel macht es dann einfach nur Pluff. Da ist nur ein Denar. Ein bisschen zu wenig. Also von daher, wenn die für eine Stunde Arbeit ein Denar bekommen, stehen mir ja mindestens 12 zu. Ne? Also wenn ich kann ja rechnen, wenn ich deren Lohn mal hochrechne, 12, da war ich so gut drauf, dann sag mal 10. Aber, nee, wo dich die Aussicht auf mehr packt, wird es schwierig. Ich habe euch eben erzählt, als ich diese Studentenjobs damals gemacht habe, war ich dankbar, weil ich wenigstens irgendwas hatte, um das anstehende Semester zu bezahlen. Aber da, wo du das Gefühl hast, ich könnte noch mehr verdienen, da wird es schwierig mit der Dankbarkeit. Wenn mal der Arbeitskollege, der genau dasselbe macht wie ich, auf einmal das Doppelte verdient, ja, das geht doch nicht. Und hier geht es nicht ums Doppelte, sondern ums Zwölffache. Und auch das Mitdenken für die anderen, okay, ich habe genug für meinen Tag, für meine Bedürfnisse und der andere jetzt auch, das ist egal. Dass der seine Familie ernähren kann, dass der auch genug hat, jetzt um den Tag durchzukommen, egal. Ich kriege zu wenig, mir steht mehr zu. Wo dich die Aussicht auf mehr packt, ist es vorbei mit aller Großzügigkeit. Und wild entschlossen reklamierten die Ersten ihr vermeintliches Recht und kassierten vom Besitzer eine eiskalte Abfuhr. Ich lese euch das mal vor. Vers 13 bis 15 heißt es: Da sagte der Grundbesitzer zu einem von ihnen: Guter Mann, ich tue dir kein Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf ein Silberstück als Lohn geeinigt? Nimm also, was dir zusteht und verpiss you. Und geh. Ich will den Letzten hier genauso viel geben wie dir. Kann ich mit dem, was mir gehört, etwa nicht das machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Das ist ganz schön fies, oder? Die Nummer auszuhalten, also dass das hier so aufgebaut wird, dass sich der Besitzer als der barmherzige, reiche, gütige Grundbesitzer darstellt auf Kosten der Ersten, die einfach das gemacht haben, wo sie zugesagt hatten, und er profiliert sich einfach auf deren Kosten als Wohltäter. Die Sache ist, der fertigt die einfach ab. Ihr könnt mir nichts. Er berief sich auf sein römisches Eigentumsrecht und damit war er raus. Also es gab keine anderen Ansprüche von wegen, du hast mich nicht fair bezahlt, mir steht mehr zu. Gab es nicht. Laut römischem Eigentumsrecht konnte er frei darüber verfügen. Die hatten die feste Absprache getroffen, ja, da hatte ich halt keinen Spielraum mehr. Und schmeißt die einfach raus. Ganz ehrlich, dieser Besitzer ist kein Bild für Güte. Und das ist erst recht kein Abbild des gütigen und barmherzigen Gottes. Angesichts dieser Härte wird der Frust und die Enttäuschung der Ersten nur umso schmerzhafter. Und Jesus konzentriert dieses Gleichnis auf die gefährliche, verführerische Aussicht auf mehr. Und es ist vor allem eine Warnung an seine Jünger. Wenn man im Kapitel 19 die letzten Verse liest, ab Vers 29, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, jeder, der etwas zurückgelassen hat, Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Felder, um zu mir zu gehören, wird es hundertfach neu bekommen. Und dazu bekommt er noch das ewige Leben als Erbe geschenkt. Viele, die jetzt bei den Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt bei den Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Und genau diese letzten Sätze, mit diesen letzten Sätzen beendet Jesus auch das Gleichnis. Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Petrus fragte Jesus eben in Matthäus 19, Vers 27 noch, was er und die anderen Jünger denn bekommen würden, weil sie alles für Jesus verlassen hätten, weil sie alles für ihn aufgegeben haben. Und Jesus sagt ihnen, dass halt ein gewaltiger Lohn auf sie wartet für die 12 Jünger, die 12 Throne in Gottes Reich und jeder diese hundertfache Belohnung plus ewiges Leben. Aber verbunden mit der klaren Warnung. Es geht nicht um die Reihenfolge. Es geht nicht, wer der Höchste und Größte und Stärkste ist. Es geht nicht darum, wer mehr bekommt als die anderen. Es ist völlig egal, in welcher Reihenfolge du stehst. Dieser Lohn ist so gewaltig, der ist so groß, das, was Gott uns schenkt, dass wir gar nicht mehr anfangen können zu zählen, dass wir gar nicht mehr wissen, wo das anfängt, wo das aufhört. Dass es eigentlich gar nicht darum geht, uns auf diesen Lohn zu versteifen, weil der ist uns sicher. Weil normalerweise ist es so, wenn wir viel geschenkt bekommen, werden wir umso großzügiger. Nein. Je mehr du besitzt, umso mehr Angst hast du, das zu verlieren. Je reicher du bist, umso größer sind die Sorgen, dass der Reichtum abnehmen könnte. Und das ist eine große Herausforderung. Wie kann ich denn damit umgehen? Anders als der knallharte Geschäftsmann im Gleichnis wird Gott uns reich beschenken und nicht vor den Kopf stoßen. Aber das Gefährliche ist dieses sich versteifen auf das, was mir zusteht, auf das, was ich unbedingt haben will, was Gott mir geben müsste. Ja, das ist auch so ein fieses Denken. Warum hat Gott denn dem das geschenkt und geheilt und tolle Frau, tolle Kinder, tollen Job und wieso ich nicht? Wieso bin ich krank? Wieso haben meine Kinder das? Wieso habe ich meine Arbeit verloren? Wieso das? Kennt ihr vielleicht auch diese Fragen? Also es ist wirklich die große Herausforderung, was ist eigentlich dein Ziel? Spekulierst du auf das, was Gott dir geben müsste? Ist eigentlich Glaube etwas, wo du quasi wie so eine zusätzliche Sicherheit auf einen bestimmten Gewinn und Lohn hast? Oder ist Gottes Liebe dein Ziel und dein Motor? Ist es wirklich das, was wir eben gesungen haben mit dem Ich bin geliebt? Dass du genau auf dieser Liebe aufbaust, dass du sagst, diese Liebe hat alles in meinem Leben verändert. Ich möchte, dass möglichst viele andere Menschen von dieser Liebe erfahren und von dieser Liebe verändert werden. Also dass noch viel, viel mehr Leute mir vorgezogen werden, dass ich von mir aus als Letzter ins Himmelsreich reinkomme, Hauptsache die anderen auch. Es ist mir egal, an welcher Stelle ich da reinkomme. Ich hab nichts zu verlieren, ich habe nur zu gewinnen und alle anderen auch. Das Spannende ist deine Liebe zu Gott dein Motor oder spekulierst du auf einen bestimmten Lohn? Das Interessante ist, dass sich dein Verhalten an deinem Ziel ausrichten wird. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Ist dein Herz voll von dieser Liebe, von dieser erfahrenen Barmherzigkeit? Oder geht es eher darum, dass man das alles richtig machen muss, dass man halt gucken muss, dass mein ewiges Leben nicht gefährdet wird, dass mein Lohn von Gott nicht gefährdet wird? Wo stehst du? Also ich denke, dass wir als Gemeinden oft in der Gefahr sind, zu sehr zu verwalten, was wir angeblich haben, und dabei völlig vergessen, wie wichtig es ist, was wir dieser Stadt, dieser Welt zu geben haben. Dass es nicht darum geht, dass wir gucken müssen, dass hier alle safe sind, sondern dass wir sowieso safe sind, weil es kann uns nichts mehr passieren, weil Jesus unser Herr ist. Also wovor willst du noch Angst haben? Vor Armut? Ist beschwerlich, ja, aber trennt dich nicht von Gottes Liebe. Oder vor Krankheit, vor Tod? Wir müssen vor all diesen Dingen keine Angst mehr haben, so wie die ersten Jünger, die alles aufgegeben haben. Es passt uns nur nicht in unsere Zeit hinein, in unsere Lebens- und Karriereplanung. Aber das Großartige ist doch, wenn wir uns um all diese Dinge keine Sorgen mehr machen müssen. Wenn wir Liebe leben dürfen, wenn wir wissen dürfen, dass wir zum Segen berufen sind, einen Unterschied in dieser Stadt zu machen, in dieser Nachbarschaft zu machen. Dann können wir alles das, was uns geschenkt wird, einsetzen, damit noch mehr Leute beschenkt werden. Und ich glaube, das ist die spannende Herausforderung dahinter. Wenn Gott so großzügig ist, wenn seine Liebe so weit reicht, wo stehst du? Amen. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus Christus, du siehst unsere Herzen. Und du siehst auch die Gemeinde, wo sie jetzt aktuell steht. Du siehst die Fragen, du siehst die Gedanken, du siehst, wo jedes einzelne Herz steht, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass deine Liebe jedes einzelne Herz bewegt, berührt, verändert und gestaltet. Dass du Türen öffnest, Herr, zu den Menschen. Dass du Wege öffnest zu den Menschen. Dass du diesen Briefkasten, nicht nur den Briefkasten überquellen lässt mit Gebetsanliegen, sondern dass daraus Beziehungen entstehen können, dass daraus Wege und offene Türen entstehen können, dass Menschen hierher kommen, um mehr von dieser Liebe zu erfahren, um mehr von dieser Heilung zu erfahren, die du bereithältst. Und ich bitte dich, Herr, dass du die Gemeinde beschenkst mit neuen Leuten, mit neuen Ideen und mit neuen Türen und dass sie nicht mehr aufhören wollen, diese Türen zu öffnen, damit noch mehr Menschen deine Liebe erleben. Herr, sei deinem Namen, Jesus.